Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo zusammen, wir sind mal wieder hier in unseren Studios. Wir hatten eine etwas längere Pause, aber freuen uns heute mal wieder einen Podcast aufnehmen zu können. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass wir bei unserer letzten Folge angeteasert haben, welche Themen uns eventuell heute erwarten könnten. Und wir bleiben dabei und heute geht's um das Thema Automatisierung. Dafür möchte ich erstmal wieder dir Hallo sagen, Micha.
Hallo Steph, grüß dich. Ich weiß auch nicht, ob sich noch jemand dran erinnern kann. Das ist ja, unsere Sommerpause war ja doch etwas länger. Aber wir greifen das Thema natürlich wieder auf. Wir vergessen hier nichts. Wir haben hier einen Editor und da wird das alles reingetippt.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nochmal angeguckt, um zu schauen, was wir genau gesagt hatten. Wir sprechen über das Thema Automatisierung. Und da ist ja jetzt erstmal, das ist ein Begriff, den man so reinwerfen kann, aber die Frage ist ja, was meinen wir damit? Also worüber sprechen wir überhaupt genau und über welchen Bereich der IT-Sicherheit sprechen wir, wenn wir jetzt mit diesem Thema anfangen?
Naja, klar, wie du schon richtig gesagt hast, wollen wir uns ja auch wieder auf IT-Sicherheit konzentrieren, ist eben das, was wir kennen und können. Aber selbst da ist das ein relativ vielschichtiges Thema, denn Automatisierung ist ja jetzt so ein Begriff, okay, ich überlasse dem System irgendwas, was der dann von alleine für mich macht. Dass das nicht mit dem Fingerschnipp funktioniert, glaube ich, da brauchen wir noch nicht drüber sprechen, aber dieser Begriff alleine, der bezieht sich natürlich auf sehr, sehr viele Dinge, angefangen von Regeln, also Policies, wie wir so schön sagen im Bereich IT-Security, die man automatisieren kann. Wann wird was gezogen? Auch Arbeitsabläufe, also zum Beispiel, was muss geändert werden, wenn ein Mitarbeiter neue Hardware bekommt und die Abteilung wechselt oder ähnliche Dinge. Aber auch Reportings außerhalb des Standards, heißt im Endeffekt, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Audit oder ich habe irgendein Projekt und müsste dazu halt weitere Informationen aus meiner Infrastruktur haben. Das ist dann eher für die interessant, die eine große Infrastruktur haben. Ich denke, dass man nachvollziehen kann, wenn ich jetzt irgendwie 10, 15, 20 Geräte habe, dann habe ich noch den Überblick. Ich glaube aber, dass man gut nachvollziehen kann, wenn ich 40.000 Geräte habe, in 12 Standorten, dann ist das natürlich umso schwerer, da gezielte Aussagen zu treffen. Und was häufig vergessen wird, ist auch das Thema Automatisierung. Da sprechen wir auch über sogenannte dynamische Gruppen, die Bestandteil sind unserer Managementkonsole. Und damit kann man ganz tolle Tricks machen. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen Zeit drauf verwenden. Ich kann mir nämlich Fragen zu meiner Infrastruktur auf die Schnelle beantworten.
Okay, also du hast jetzt schon sehr viel gesagt, was man worauf sich die Automatisierung bezieht. Aber um nochmal kurz einen kleinen Schritt zurückzumachen, wir sprechen von der Verwaltung einer IT-Infrastruktur, wie man da diese Verwaltung automatisieren kann und nicht die Malware-Erkennung zum Beispiel selbst, weil man da ja eigentlich so als Laie davon ausgehen würde, dass die Prozesse eh automatisch funktionieren, oder?
Gut, dass du das ansprichst nochmal. Ganz genau richtig. Also wir sprechen nicht über die Dinge, wovon man sowieso ausgeht, dass es automatisiert läuft, also Gefahren beziehungsweise auch Angriffe zu stoppen oder eben bestimmte Reports zu erstellen. Das ist nicht Bestandteil. Es geht jetzt wirklich nur um ein Werkzeugkasten, der mir eben zusätzlich bereitsteht. Und der steht jedem Kunden bereit, der unsere Lösung eben in der Cloud oder On-Prem einsetzt. Viele kennen den aber nicht. Und darum war es für mich auch ein wichtiges Thema, denn so ein Werkzeugkasten im Keller mit dem tollsten Markenwerkzeugen bringt dir halt nicht viel, wenn du ihn nicht benutzt. Und treffe immer wieder auch Kunden, langjährige Kunden, die dann sagen, ich weiß nicht und das ist ja auch, das machen andere ja auch und Malware-Erkennung, das ist ja gar nichts Besonderes. Und wenn man dann sagt, ja, nutzen Sie denn gar keine dynamischen Gruppen und machen Sie sich das Leben nicht leichter, wie viele Leute haben Sie denn? Und kommt so ein bisschen auf den Punkt, nämlich auf die Pain Points im Alltag, dann stellt man fest, dass viele das gar nicht einsetzen. Und das finde ich halt ein bisschen traurig, weil es jedem Kunden zur Verfügung steht und man dann mit einmaligen Invest doch sehr, sehr viele 100 Stunden später im Laufe des Tages sparen kann, ne?
Okay, dann die erste kurz beantwortbare Frage. Wo finden die denn diesen Werkzeugkasten? Weil du gesagt hast, alle Kunden haben Zugriff darauf.
Im Grunde genommen sprechen wir jetzt erstmal hauptsächlich über das Thema ESET Protect, also unsere Management-Konsole. Es gibt aber durchaus noch andere Aspekte, wo wir das wiederfinden, die man dann auch automatisieren kann. Aber alleine ESET Protect als Management-Konsole bietet ja diverseste Ansätze, seine alltägliche Arbeit zu erledigen, ob das jetzt um Geräte geht, um Softwareauslieferung geht oder um Fragen geht oder auch um das Thema Risikominimierung und Policies, also was ist nachher für welchen Mitarbeiter erlaubt, für welchen Nutzer. Das ist ja auch schon sehr vielfältig.
Und dann lass uns jetzt mal, weil du viele Themen schon einmal angesprochen hast, aber ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen konkreter werden müssen, um auch die Vorteile, die damit einhergehen, tatsächlich verdeutlichen zu können. Also fällt dir so ein besonderes Anwendungsbeispiel ein, wo du sagst, okay, das ist auch was, was für die meisten Unternehmen irgendwie sinnvoll und wichtig und super Arbeitsaufwand sparend ist?
Ja. Die Antwort ist ja. Und ich glaube, man kann das auch mit einem Ausdruck ein bisschen verdeutlichen, nämlich das, worüber wir sprechen wollen und was wir bieten können, ist das Gegenteil von sogenannter Turnschuhadministration. Also, was man ja von früher noch ganz, ganz früher kennt oder von kleinen Umgebungen heute noch kennt, ist, dass der Admin eben tatsächlich dann von Gerät zu Gerät gelaufen ist, um irgendwelche Updates einzuspielen, irgendwelche Policies zu verändern, zu helfen, Einstellungen zu machen und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Aspekt, viele mögen das vielleicht belächeln von den größeren Kunden oder Zuhörern, die sagen, ich habe eine riesen Infrastruktur, was erzählt der Mann da? Aber das findet in der Tat noch statt. Und da geht es tatsächlich darum, die IT-Verantwortlichen, sag mal, was die Infrastruktur angeht, massiv zu entlasten und da eben Ressourcenmangel zu kompensieren, denen die Kontrolle darüber zu geben, über diese Infrastruktur. Also zu sehen, sobald die Agenten auf den Geräten sind, also vielleicht noch gar nicht unsere Software, wir spielen ja zuerst einen Agenten auf das Gerät, mit dem man dann eben Automatisierung betreiben kann und auswählen kann, welches Produkt soll denn später auf dieses Gerät, welche Regel, also welche Policy soll für das Gerät gelten, welche Einschränkungen für den Nutzer, gibt es vielleicht mehrere Nutzer, wo befindet sich das Gerät. Das wollen wir eben ermöglichen, das zu automatisieren. Und das reduziert natürlich massiv Fehler im Laufe der Zeit, wenn ich dann mich einmal hingesetzt habe und gesagt habe, hey, ich habe hier eine, im besten Fall habe ich eine Active Directory, also eine Struktur, wo meine User in Abteilungen und Organisationsstrukturen aufgeteilt sind. Ich weiß, die ein oder andere AD ist mal besser oder schlechter, aber dann habe ich ja eine Grundlage. Und diese Grundlage ist aber, ja, ich sag mal, rein strukturell, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Das hat vielleicht nichts damit zu tun, wie die Rechte der einzelnen Benutzer aussehen. Das kann eine Grundlage sein, wenn die gut gepflegt ist, dass ich sage, hey, ich habe hier scharf die Abteilungen drin und die Mitarbeiter und habe dann vielleicht die Azubis nochmal unterteilt, weil die normalerweise andere Berechtigungen haben sollten oder Praktikanten etc. pp. Wenn das alles perfekt ist, kann ich darauf arbeiten und kann sagen, jemand in der Buchhaltung hat halt folgende Richtlinie, darf das und das machen, darf die und die Webseiten besuchen oder die nicht oder darf gar nicht ins Internet, darf Geräte einstecken, also USB-Sticks, sowas wie Device Control. All das, da muss ich mir einmal Gedanken drüber machen und dann kann ich diese Policy eben für diese Gruppe, wenn die denn fest ist, dort einsetzen und sagen, für die Mitarbeiter in der Buchhaltung gilt grundsätzlich das. Und für die Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst, die ja mit einem Notebook, sage ich mal, auf Reisen sind, in Hotels, Zügen, Flugzeugen, gelten wiederum andere Regeln. Das ist das, was viele was viele Softwarehersteller können. Das, was wir können, unterscheidet sich nochmal ganz maßgeblich. Nämlich interessant wird es ja erstmal dann, wenn man bemerkt, dass so ein Unternehmen immer in Bewegung ist. Nämlich, dass User die Abteilungen wechseln. Dass Leute auf einmal zusätzliche Geräte bekommen. Eigentlich üblicherweise in der Buchhaltung arbeiten, aber dann auf einmal für ein halbes Jahr auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs sind oder Fortbildungen und auf einmal haben die ein Zweitgerät. Und all solche Dinge kann ich zum Beispiel mit sogenannten dynamischen Gruppen, das sind Dinge, die ich definiere, unabhängig von der Struktur, die die Firma sowieso wahrscheinlich hat oder hätte, kann ich eben sagen, wenn das und das passiert, soll das und das als Regel gelten und das so lange, wie der Benutzer in dieser dynamischen Gruppe ist. Das heißt, gibt er das Gerät wieder ab oder hat er auf einmal kein Notebook mehr, fällt er automatisch wieder daraus in diese Standardregel. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, wie weit man das Ganze aufmachen kann.
Okay, und da hast du ja schon zwei Dinge vor allem angesprochen, dynamische Gruppen und Regeln, die du auch ganz am Anfang schon erwähnt hast, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch, also das hängt miteinander zusammen. Also die Regeln greifen je nach dynamischen Gruppen, die an Kriterien geknüpft sind und so weiter. Du hattest am Anfang auch das Thema Infrastruktur angesprochen, beziehungsweise dass man dem System oder dass man Fragen zur Infrastruktur klären kann oder transparent machen kann. Kannst du das vielleicht doch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was damit gemeint ist?
Klar. Das ist ja mehr oder weniger, ich sag mal, gar kein offizielles Feature, weil es ursprünglich gar nicht dafür vorgesehen war. Wir sind nur irgendwann mal darauf gekommen, dass es ja in Unternehmen immer wieder Fragestellungen gibt, wenn eine Umstellung bevorsteht, neue Software eingeführt werden soll oder irgendwelche neuen Hardware-Voraussetzungen bestehen für irgendwas, was man eben mit einbinden möchte. Macht meine Infrastruktur das mit oder was müsste ich austauschen etc.? Und wie ich schon gesagt habe, wenn ich eine große Umgebung habe und ich führe jetzt eine neue Software ein und die Basisvoraussetzung, nur um mal einem ganz einfachen Beispiel zu bleiben, ist, ich brauche mindestens Windows 10 wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, aber lassen wir es mal dabei. Ich brauche mindestens Windows 10 als Basisvoraussetzung und mindestens 16 GB Speicher. Und was das Thema Inventarisierung angeht, was wir ja auch mitschreiben bei den Geräten, also sobald eben ein Agent von uns auf dem Gerät ist, wissen wir halt, was ist der Hersteller, wie viel Speicher ist da drin, welches Betriebssystem, welche Softwarestände sind da drauf. Und diese wertvollen kleinen Informationen, die kann ich mir dann zunutze machen, indem ich dann hingehe und sage, ich mache mir eine dynamische Gruppe auf und stelle mir da die Frage, wie viele Geräte haben nicht Windows 10, sondern Windows-Versionen unter Windows 10 oder 11 und weniger als 16 GB Speicher und vielleicht noch eine andere Frage dazu. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann habe ich in dieser dynamischen Gruppe alle Geräte, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Und ich glaube, dass das als Fantasie schon ausreicht, um zu verstehen, was ich damit machen kann. Ich muss diese dynamische Gruppe dann nicht dauerhaft speichern. Aber wenn mir eben ein Unternehmensleiter, jemand, der Audits macht oder ähnliches, auf dem Schoß sitzt und sagt, jetzt sagen Sie mir doch mal innerhalb von ein paar Minuten, können wir das umsetzen, das Projekt oder nicht? Oder können wir das einsetzen oder nicht? Oder wie viele Geräte müssten wir austauschen? Man kann ja auch abfragen, welche Prozessoren sind da drin. Möchte vielleicht keine AMD-Prozessoren mehr haben, weil die eine bestimmte Applikation nicht unterstützen oder immer Ärger machen. Und mir die Frage stelle, okay, wie viele Geräte haben denn weniger als 8 GB zum Beispiel? Welche müsste ich in Zukunft austauschen? Dann muss ich nicht warten, bis der User bei mir auf der Matte steht und sagt, ich habe so einen uralten Kasten, ich bräuchte eigentlich mal ein neues Notebook, sondern ich kann halt auch planmäßig und eben tagesaktuell mir solche Fragen innerhalb von Minuten beantworten. Und das kann ich mit so einer dynamischen Gruppe machen, indem ich eben die Datenpunkte auswähle und filtere und mir zusammenstelle, wie ich das möchte. Und natürlich kann ich mir davon auch ein Reporting machen für das Management oder für eine Projektgruppe.
Das war mir gerade im Kopf, ob wir da nicht quasi dann im nächsten Schritt beim Thema Reporting sind, wenn man das quasi proaktiv jemandem mitteilen möchte. Okay, für mich hat das ehrlich gesagt doch mehr verdeutlicht, was für eine Entlastung dahinter steckt, weil ich mich gefragt habe, um das ordentlich aufzusetzen, also die ganzen dynamischen Gruppen und die Kriterien und die Regeln, das alles festzulegen. Das klingt schon so, auch wenn wir jetzt gerade von einer großen Umgebung sprechen, dass das mit einem bisschen Aufwand verbunden ist und man sich oder ich mich dann so frage, okay, ab wann lohnt sich denn der Aufwand wirklich, also dass man am Anfang so viel Arbeit reinsteckt? Also hat das was mit der Unternehmensgröße zu tun? Da hast du es schon ein bisschen angedeutet. Kann man eine Zeit sagen irgendwie, wie viel man erstmal investieren muss und dann nach, was weiß ich, einem halben Jahr läuft der Laden? Oder gibt es da irgendwelche anderen Kenngrößen, an denen man das festmachen kann?
Also Ich würde jetzt nicht pauschalisieren an der Stelle. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie 10, 15 Geräte habe, die ich verwalte, dann muss ich mir die Frage stellen, ob sich der Aufwand lohnt. Nichtsdestotrotz, man bekommt ja relativ schnell Übung damit. Ja, also wenn ich einmal verstanden habe, wie dieses, ich sag mal, wie ich dynamische Gruppen einsetze, wie das funktioniert, welche Datenpunkte mir da zur Verfügung stehen und wie ich innerhalb von, ich sag mal, das ist eine Sache von 1 bis 2 Minuten, wenn ich weiß, was ich will und verstanden habe, was das System mir bietet, dann geht das einem relativ schnell von der Hand. Ich persönlich würde sagen, es macht grundsätzlich immer Sinn, weil es eben auch ein Stück weit Dokumentation und Prozesse vorgibt. Also vielleicht ein anderes Beispiel, um das zu verstehen. Wenn neue Geräte installiert werden, dann gibt es immer wieder Unternehmen, die bestellen dann 10 neue Notebooks, die kommen dann in eine IT, der Admin klappt die auf, dann schmeißt er, wenn alles gut läuft, schmeißt er erstmal die Standardinstallation runter und macht die, die eigene Installation drauf anhand von einem Image zum Beispiel, die er hat oder von einer vorgefertigten Version, wie er das installiert haben möchte. Findet auch nicht überall statt, wissen wir. So, und dann geht's eigentlich los. Dann wird Software installiert, dann wird dies gemacht und das gemacht. Und häufig werden eben auch Tools angeschafft für teuer Geld, die mir dann eben bestimmte Softwarepakete ausrollen auf die Geräte später. Und einen sehr, sehr großen Teil davon kann ich schon standardmäßig mit einem ESET Protect machen, indem ich den Agenten darauf ausrolle und dann sage, okay, ich mache jetzt eine dynamische Gruppe, finde ich Notebooks in meinem Netzwerk mit Benutzername XY oder Abteilung XY, dann schieb mir die bitte in diese Gruppe. Dafür muss der Agent da drauf sein, weil sonst kann ich die nicht miteinander verbinden. Das ist quasi die Verbindung zu der Konsole. Und dann sage ich, unsere Standardinstallation sieht Folgendes vor. Da soll eine Endpoint-Security drauf, das Gerät soll verschlüsselt werden, eine Multifaktor-Authentifizierung, wir haben 2 Standardprodukte, im Softwarebereich, die müssen da drauf, da kann man MSI-Pakete mit da dran packen, zum Beispiel also Installationspakete über die Ferne installieren. All das kann man schon mit der Konsole, mit der IT-Security-Konsole von ESET machen. Und wenn ich das einmal mache, dann brauche ich später nur noch das Gerät nehmen, einen Agenten drauf spielen, dann kann ich das am Netzwerk oder ins WLAN stellen und der Rest läuft automatisiert. Und dann habe ich so 10, 20, 100, 500 Geräte natürlich so eingerichtet, und zwar in einer Sicherheit, sage ich mal, genauso wie ich das haben will. Und wenn ich selbst mal nicht da bin, sondern ist nur ein Azubi da oder jemand, der mich vertritt in diesem Job, dann weiß ich trotzdem, dass das genau so stattfindet, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich diesen Prozess 1:1 in dieser Regel abgebildet habe.
Okay, das klingt gut.
Ich hoffe.
Okay, gut, da haben wir ja jetzt schon viele Themen angesprochen. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Gibt es noch irgendwas anderes, irgendwelche anderen Bereiche? Du hattest das Thema Software einspielen. Wie ist das mit Software aktualisieren? Zählt das auch dazu? Oder was ist mit dem Thema Schwachstellen, Sicherheitslücken und so weiter? Geht das auch über die Konsole?
Ja, Also vorausgesetzt, ich habe jetzt einen Software, also was wir nennen das ja Vulnerability und Patch Management, also Schwachstellen und Patch Management auf Deutsch. Gibt ja so tolle Namen, wo man nachher nicht mehr weiß, wie man die schreibt.
Wie man die ausspricht, ist bei
Vulnerability. ja, Spaß beiseite. Also was Modenamen angeht, das können wir in der Branche ja alle sehr gut. Und desto komplizierter das klingt, desto teurer ist natürlich auch die Lizenz nachher. Nein, Spaß beiseite. Vulnerability und Patch Management, also Erkennung von Schwachstellen und das Patchen von Schwachstellen, kann eben auch in einem sehr hohen Maße automatisiert werden. Jetzt verlassen wir so diesen Standard-Regelbereich, sage ich mal, was die Management-Konsole angeht. Wenn ich denn ein Lösungspaket von uns habe, das Schwachstellen und Patch-Management beinhaltet, dann kann ich das natürlich genauso zu einem sehr hohen Maße automatisieren. Das ist losgelöst von dieser Standardregelung. Nicht nur, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass das ein anderer Themenbereich ist, sondern es machen ja auch häufig andere Personen. Bei kleinen Unternehmen natürlich eher nicht, da machen das 1, 2, 3 Leute. Aber man kann es eben dementsprechend auch vollkommen getrennt betrachten und die Regeln ausrollen. Und hier geht es eben tatsächlich darum zu sagen, für welche Geräte gilt das grundsätzlich? Also die Konfiguration so granular zu machen, dass es für mich passt und dass es auch meinen Sicherheitsstandards entspricht. Denn gerade Schwachstellen und Patchmanagement, also Schwachstellen erkennen, das kann ich vollautomatisch laufen lassen. Ja? Da kriege ich ja quasi nur die Information, hey, auf dem Gerät ist der Softwarestand nicht richtig oder da könnte das ausgenutzt werden aufgrund folgender Fehleinstellungen und so weiter und so fort. Das kann man alles automatisiert machen. Da, wo so ein bisschen Geschmäckle drankommt, ist eben bei der automatischen Patch-Geschichte. Also quasi das Aufspielen, automatisierte Aufspielen von Patches. Da hat bestimmt jeder, der in der IT-Sicherheit unterwegs ist, auch schon mal etwas schlechtere Erfahrungen damit gemacht. Einige davon haben es auch in die Presse geschafft. Und da möchte man natürlich mit einer gewissen Vorsicht drangehen. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo ich sage, das kann er immer ausrollen, das ist jetzt nicht irgendwie geschäftskritisch oder so. Oder das berührt eben bestimmte kritische Systeme nicht. Und hier kommt man nämlich genau an den Punkt, wo man sagt, ich kann das so weit automatisieren, dass das alles das, was für mich ungefährlich ist und was einen bestimmten Sicherheitsbedarf deckt, das schiebe ich weg. Das ist dieses Turnschuh-Administration. Damit will ich nichts zu tun haben. Das soll einfach automatisiert im Hintergrund laufen. Und ich kümmere mich als Spezialist um die Systeme, die kritisch sind und gebe da Regeln vor. Also ein Whitelisting oder ein Blacklisting, dass ich sage, nur diese Applikationen dürfen überhaupt gepatcht werden. Oder ich sage, diese Applikationen dürfen überhaupt nicht gepatcht werden, aber alle anderen. Das ist ja immer so die Betrachtungsweise. Und dass ich dann eben vorgebe, zu welcher Zeit kann das erfolgen? Wann sind die Systeme normalerweise nicht im Einsatz? Wenn ich ein Produktionssystem habe oder vielleicht im Gesundheitswesen unterwegs bin, dann will ich bestimmte Dinge gar nicht automatisiert haben. Aber wie ich schon sage, wenn ich eine sehr große Umgebung habe, ab ein paar hundert Geräten, dann wird das sehr schnell unübersichtlich. Und da ist es halt gut, wenn ich viele Dinge, die unkritisch sind, vollautomatisch laufen lassen kann. Denn Schwachstellen sind letztlich zu 90% Eintrittsvektoren für Cyberangriffe. Ja, also das mag jetzt Schwachstellen im Betriebssystem sein, Schwachstellen in der Software, Schwachstellen in der Konfiguration von bestimmten Dingen. Und da kann ich zum hohen Maße natürlich auch automatisieren. Also gehört es thematisch auf jeden Fall dazu. Technologisch ist es leicht unterschiedlich. Aber in derselben Konsole, muss man ja dazu sagen, nur an einer anderen Stelle.
Da frage ich mich direkt, was sind denn Dinge, die man nicht patchen will?
Also es gibt bestimmte kritische Systeme, die, sage ich mal, wenn für den Fall, dass die bei einem Patch eben tatsächlich, wie man so schön sagt, auf den Hammer laufen, also ihre Arbeit einstellen aufgrund von irgendwelchen Bluescreens oder dementsprechend dann nicht mehr starten etc. pp. Da gibt's doch diverseste Beispiele. Ein gutes Beispiel, das häufiger genannt wird, weil das in der Tat auch in der Realität schon mal vorgekommen ist, ist zum Beispiel ein Server, der einen Hochofen überwacht. So ein Hochofen, der muss halt immer laufen, Der muss eine gewisse Temperatur haben. Der muss eben darum auch permanent überwacht werden. Für den Fall, dass ich diesen Server halt mit einem Patch plattfahren würde und ich bin nicht da, weil ich irgendwie schon Feierabend gemacht habe und die Leute in der Produktion und die stehen da und das Ding fährt sich runter, wenn so ein Hochofen sich abkühlt unter einer gewissen Temperatur, dann ist das ganze Ding Schrott. Also dann verursachst du quasi einen Millionenschaden, also vielfache Millionen, die da eben den Bach runtergehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in bestimmten Bereichen der kritischen Infrastruktur oder Gesundheitswesen oder ich sag mal auch so im Bereich Verkehr, Flughäfen etc., dass man ein System automatisch patcht, ohne dass man vorher eben sichergestellt hat, dass man das System sofort wiederherstellen kann über einen Speicherpunkt oder über den Image, was man gefahren hat und so weiter und so fort. Also das sind so kritische Systeme, die jeder für sich selber identifizieren muss. Ein ganz einfaches Beispiel, Produktionsunternehmen zum Beispiel, Lagerlogistik etc. Wenn im Lager nichts mehr funktioniert, kann ich nicht mehr produzieren, können alle Leute nach Hause gehen und das wegen einem Gerät oder wegen einem Server, das wäre natürlich nicht sehr schlau.
Das klingt logisch. Ja, ich habe, glaube ich, eigentlich meine Fragen abgearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen brennt, Micha?
Ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere tatsächlich eine Idee hat, was wir unter Automatisierung verstehen. Ich hoffe auch, dass man an der einen oder anderen Stelle eben für sich auch sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, auch als kleineres Unternehmen oder ich sag mal als Einzelmitarbeiter in der IT-Administration, gerade dann sollte ich mich vielleicht mal mit dem Thema beschäftigen, weil ich mich dann massiv entlasten kann. Stellt sich aber auch immer die Frage, wie sind denn Kosten und Zeitaufwand? Ich glaube, dass wir das zum Teil schon beantwortet haben. Also die Kosten sind relativ gering oder nicht vorhanden, wenn ich denn schon EZ-Kunde bin, weil die Management-Konsole, das haben wir noch nicht gesagt, die ist ja immer Bestandteil eines jeden Lösungspaketes, inklusive dynamische Gruppen, inklusive dieser Automatisierungsfunktion. Das ist für uns eine absolute Basis. Schwachstellen und Patch-Management gibt es in vielen Lösungspaketen dazu. Und ich finde halt tatsächlich, dass es für jedes Unternehmen, das eben diesen Bereich Kleinstunternehmen verlässt, wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich damit eben eine sehr hohe Risikominimierung betreibe für mein eigenes Unternehmen und natürlich auch für mein eigenes Wirken. Ich kann ja auch Fehler machen oder mal krank werden und dann sind aber wichtige Dinge, die anstehen und die werden dann nicht getan. Und das kann man damit machen. Und im allerschlimmsten Fall, wenn ich sage, hey, ich habe aber wirklich nur 10 Geräte, jetzt übertreiben wir es hier mal aber nicht, dann sollte ich es vielleicht einem Dienstleister, einem Systemhaus überlassen, dass das für mich macht oder mit mir zusammen einmal macht, ja, und dann regelmäßig überwacht, so dass diese Automatisierungsprozesse und diese Policies, dass das eben einmal funktioniert, so dass ich eben auf der sicheren Seite bin. Das ist aber einfach nur so ein Risikominimierungsthema, weil gerade Schwachstellen und Patchmanagement, das explodiert ja im Moment im deutschen Mittelstand ganz massiv.
Okay, ich finde, das war nochmal eine schöne Zusammenfassung am Schluss. Und dann bleibt uns nichts zu sagen, außer es gibt eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Lösungen oder Themen rund um ESET-Produkte, könnt ihr uns jederzeit schreiben an brainfood@eset.com und die greifen wir dann gerne auf oder nutzen die auch, um künftige Themen zu planen und das Ganze für alle Beteiligten noch spannender zu machen, als es sowieso schon ist.
Micha. Ja. Hoffen wir sehr. Dann werde ich der Tradition auf jeden Fall hier noch frönen und das nächste Thema vielleicht schon mal anteasern. Also mutig, ich weiß, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Das nächste Mal soll es gehen um ein Thema, das nennen wir Ransomware Remediation. Das klingt an dieser Stelle in Englisch besser als in Deutsch, weil Ransomware-Behebung ist jetzt irgendwie weniger spektakulär. Aber ich glaube, dass es doch für die meisten, die uns zuschauen und zuhören, ein sehr interessantes Thema ist, weil Ransomware ist einfach nicht tot zu kriegen. Und da können wir auf jeden Fall drüber sprechen, was EZ da tut, um hier, ich sag mal, so einen doppelten Boden einzuziehen.
Aha, da freue ich mich schon drauf. Dann mach's gut bis dahin. Wir hören uns.
Auf jeden Fall. Bis dann.
Ciao.